Vortrag. Herzlich willkommen zu dem Vortrag Needle for Speed. Mein Name ist Heinz Wilming, ich komme von der Aquinet AG hier am Standort Berlin und bin da als Softwareentwickler und Berater tätig. Im Vortrag geht es um das Unit-Testen von Java-EE-Komponenten außerhalb eines Containers mit dem Open-Source-Framework Needle. Wer von Ihnen hat schon mal von dem Framework gehört? Einer? Gut. Zunächst einmal, warum testen wir oder warum sollten wir unsere Softwarekomponenten testen? Einmal, um Fehler auszuschließen, dass unser Code das gewünschte Verhalten aufweist, aber auch um Sicherheit zu bekommen, wenn wir Refactorings durchführen, um zu prüfen, ob die Funktionen noch das gleiche Verhalten wie vorher aufweisen und damit sicherstellen, dass wir keine Regressionsfehler erzeugt haben. Wenn wir Fehler ausschließen können, dann können wir auch die Kosten reduzieren, da halt die Fehlerbehebung während der Produktion deutlich teurer ist als in der Entwicklung. Wenn wir konsequent unsere Komponenten Unit-Testen, erreichen wir auch ein besseres Design unserer Software. Die Komponenten werden einfach anders geschnitten, sie sind höher spezialisiert. Und sie dienen auch, oder Unit-Tests dienen auch zur Dokumentation der Funktionalitäten. Man kann anhand der Unit-Tests sehen, wie der Anwendungsentwickler die Verwendung einer Funktion sich gedacht hat. Und es ist natürlich auch einfacher, Fehler zu finden mit Unit-Tests. Sie helfen auch dort an dieser Stelle, weil in einer Container-Anwendung zu debuggen ist gar nicht so trivial. Das Testen von Anwendungen findet meistens immer auf unterschiedlichen Ebenen statt, wie zum Beispiel Unit-Test-Ebene, das Testen von Komponenten auf Modulebene, Integrationstest mit dem Fokus auf die Schnittstellen integriert mit den Komponenten und Akzeptanztestebene, was meistens die Abnahmetests darstellen. Die Übergänge zu den einzelnen Ebenen sind dabei meistens fließend, aber mittlerweile gibt es auch sehr gute Tool-Unterstützung, wie zum Beispiel Selenium Fitness für Akzeptanztests, Integrationstests. Dort gibt es ein Framework namens Achillion von JBoss, um halt leichtgewichtige, schlanke Integrationstests aufzusetzen. Und auf der Unit-Test-Ebene gibt es zahlreiche Mock-Frameworks, um halt Stellvertreter für Abhängigkeiten zu erzeugen und das Open-Source-Framework Needle, worum es auch in diesem Vortrag geht. In einer realen Umgebung nimmt uns der Container die Arbeit ab. Wenn wir hier in diesem Beispiel haben wir zwei Komponenten, Shopping Cart, die eine Abhängigkeit auf die Order DAO-Komponente hat. Hier ist es so, dass der Container die Abhängigkeiten erzeugt und auch zusammenführt. Also die Shopping Cart bekommt eine Order DAO-Komponente von dem Container initiiert. Diese Funktionalitäten stehen uns in unserer Testumgebung nicht mehr zur Verfügung. Wir als Entwickler sind also selber dafür verantwortlich, die Komponenten, die wir testen möchten, zu erzeugen. Das ist möglich mittlerweile seit Java EE 5 und 6, dass es einfache POCHOs sind und wir sie mit dem New-Operator erzeugen können. Stellvertreter können wir auch recht einfach durch bestimmte Mock-Frameworks ersetzen und uns Mock-Objekte erzeugen. Hier an diesem Beispiel der Code, wie man mit Mockito einen Stellvertreter erzeugt. Wir haben aber weiterhin das Problem, dass wir selber noch die Komponenten zusammenfügen müssen, weil die Shopping-Cart-Komponente, die wir jetzt mit New erzeugt haben, kennt noch nicht die Order-DAO-Komponente. Und das zu machen, ist gar nicht so trivial. Wir haben eine Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Instanzvariablen zu lockern, dass wir einfach anstatt private hier protected verwenden und somit in unserem Unit-Test die Abhängigkeit zuweisen können. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man halt seinen Produktivcode ausschließlich für den Unit-Test verändert und die Sichtbarkeit löst. Was ich auch häufig gesehen habe in Projekten, dass kurzerhand, anstatt die Sichtbarkeit zu lockern, ein Setter eingefügt wurde. Das kann man sehr schnell mit der IDE, ein Shortcut und schwupps ist so ein Setter da mit so einem tollen Kommentar for Unit Test Only. Fühlt sich auch nicht so toll an, wenn man seinen Produktivcode so verändert und halt weitere Methoden hinzufügt, die halt nur für den Test da sind, um die Abhängigkeiten aufzulösen. Wenn man das nicht möchte, bleibt nur noch eine Möglichkeit, Reflection zu verwenden. Hier sehen wir in diesem Test, wir haben sehr viel Setup-Code. Zunächst einmal müssen wir unsere Komponenten erzeugen, die Shopping-Card, die wir testen möchten und die Abhängigkeiten über das Mock-Framework Mockito und dann über die Reflection-API zusammenfügen. Das sind die unteren drei Zeilen, das ist sehr viel Glue-Code und erst dann kann man seine Komponente testen, seine Fachlichkeit. Und genau an dieser Stelle setzt das Framework Needle ein. Und zwar, Needle ist ein Framework, um halt Java-EE-Komponenten außerhalb eines Containers in Isolation zu testen. Needle analysiert die zu testende Komponente, in unserem Beispiel die Shopping Cart DAO, löst automatisiert alle Abhängigkeiten auf und erstellt erstmal bei Default Mock-Objekte und initialisiert sie auch. Somit können wir direkt loslegen und unsere Fachlichkeit testen. Ein kurzes Beispiel, das ist unser Test, den wir vorhin gesehen haben, ohne Needle. Was wir hier verwenden, ist eine sogenannte Needle-Rule. Dieser Test ist JUnit-basiert und Needle verwendet dafür sogenannte Rules. Rules sind ist ein JUnit-Mechanismus, um sich in den Test-Lifecycle einzuklinken. Und Needle bietet so eine entsprechende Rule an, diese Needle-Rule. Jetzt steht uns schon die Needle-Funktionalitäten zur Verfügung. Was wir noch machen müssen, ist einfach unsere zu testende Komponente kennzeichnen mit der Annotation Object under Test. Hier in diesem Fall unsere Shopping-Card. Und das war's. Needle kümmert sich darum, dass halt unsere Shopping Card erzeugt wird und die Abhängigkeiten durch Stellvertreter aufgelöst werden. Das heißt, wir können uns ohne weiteren Setup-Code sofort auf die Fachlichkeit konzentrieren und unsere Fachlichkeit testen. Hier in dem Beispiel die Checkout-Methode soll True zurückliefern, wenn wir sie aufrufen. Needle kann sowohl, wie wir in dem Beispiel gesehen haben, mit JUnit verwendet werden, auch mit TestNG. Wer von Ihnen verwendet JUnit und wer von Ihnen verwendet TestNG? Also erstmal JUnit. TestNG? Kaum jemand. Was Needle macht, ist im Prinzip alle Instanzvariablen, die mit der Annotation Object under Test annotiert sind, zu analysieren über die Reflection API und erkennt halt die Standard Java EE Annotationen, wie zum Beispiel @EGB, @Inject von CDI oder Dependency Injection oder Resource Injection und löst diese Injection Punkte auf per Default zunächst erstmal per Mock-Objekte, aber man kann auch eigene sogenannte Injection-Provider implementieren, um eigene Komponenten zu initiieren. Wenn man halt zum Beispiel eine echte Datenbank integrieren möchte, kann man halt auch einen Provider für den Entity-Manager erzeugen, der halt gegen eine echte Datenbank geht oder für Test-Case auch häufig verwendet eine schnelle In-Memory-Datenbank. Es werden die Standard-Dependency-Injection von Java EE unterstützt, wie beispielsweise Field-Injection, was das häufigste ist, aber auch Method-Injection und Constructor-Injection, was jetzt auch mit Java EE CDI ermöglicht. Mit Needle ist es auch möglich, Injection innerhalb des Unit-Tests zu verwenden. Wenn wir jetzt einen Stellvertreter erzeugt haben, durch die Needle Rule, es ist halt möglicherweise möchten wir diesen Stellvertreter mit dem Framework trainieren, so dass wenn dieser Stellvertreter aufgerufen wird, ein bestimmter Rückgabewert zurückgegeben wird. Und Das können wir einfach machen, indem wir die Standard-Java-EE-Annotationen verwenden. Hier in diesem Beispiel add inject. Dann bekommen wir unsere erzeugte Mock-Komponente hier in unseren Test-Case injected. So haben wir in unserem Test hier unten die Möglichkeit, auf die erzeugte Komponente zuzugreifen und entsprechend zu trainieren. Das Ganze funktioniert auch mit EGB-Komponenten, genauso wie mit CDI-Komponenten. Sie können halt die Injection genauso verwenden, wie Sie es auch in Ihren Produktivcode machen. Wenn Sie proprietäre Frameworks verwenden, wie zum Beispiel SIEM2, SIEM2 bietet ja noch die Injection mit Add-in an und die Logger-Injection, können Sie Needle so konfigurieren, dass auch diese Annotationen unterstützt werden. Dann werden auch SIEM-Komponenten aufgelöst von Needle. Ich möchte Ihnen das mal kurz zeigen an einer kleinen Demo, wie wir eine vollständige Java-EE-basierte Anwendung mit Needle testen können. Ich hoffe, das kann man lesen. Also es ist ein Maven-basiertes Projekt, ein Multi-Module-Projekt, was aus mehreren Modulen besteht. Wir haben einmal ein JPA-Modul, da ist unser Datenmodell drin vorhanden. Dann gibt es EGB-Komponenten, dort sind Data-Access-Komponenten drin implementiert. Und es gibt eine Webschicht, das ist eine Webanwendung. Das Ganze wird zusammengebündelt in ein IE-Archiv. Und letztendlich gibt es noch ein Projekt, das ist für das Testen jetzt nicht so relevant, das Bootstrap-Projekt. Da sind halt nur die Erzeugung von Testdaten drin enthalten, wenn man das in einer Umgebung deployt. Ich zeige mal kurz die Anwendung. Das ist eine kleine Blog-Anwendung, da kann man sich anmelden, Blogposts schreiben und auch dokumentieren. Und als Gastbenutzer kann man halt lesen drauf zugreifen. Dient als Demo-Zweck hier. Der Code ist auch verfügbar als Archetype. Den Link zeige ich gleich nochmal in den Folien. Hier sehen wir eine Standard-JPA-Entität. Es hat ein paar Felder, Titel, Content und eine Abhängigkeit zu einem Autor. Und auf dieser Ebene möchten wir natürlich auch schon testen, ob unser Mapping korrekt ist und ob wir diese Entität so entsprechend speichern können und ob das Mapping auf die Datenbank so ist, wie wir es erwarten. Das können wir natürlich auch machen. Dazu gibt es eine weitere Needle-Rule, die sogenannte Database-Rule. Diese Database-Rule erzeugt anhand von JPA oder erzeugt den JPA-Layer, erzeugt unseren Entity-Manager, die Entity-Manager-Factory und daraus den Entity Manager, so dass wir Zugriff auf einer konfigurierten Datenbank haben. In diesem Fall nutze ich die HSQL-Datenbank, die in Memory läuft, die sehr schnell ist und für Tests sehr gut geeignet ist. Die Konfiguration lehnt sich an der Standard-JPA-Konfiguration an. Letztendlich gibt es in den Test-Class-Paths eine Persistence-XML, wo halt die Daten für die In-Memory-Datenbank drin enthalten ist. Über die Database-Rule habe ich dann auch Zugriff auf den Entity Manager und kann somit direkt auf die Datenbank agieren. Um halt einfach und komfortabel Testdaten zu erzeugen, verwende ich hier in diesem Beispiel sogenannte Test-Data-Bilder. Das ist ein Pattern, um halt komfortabel in allen Schichten halt schnell Testdaten zu erzeugen, die alle Constraints erfüllen. Bring mal kurz in die Klasse rein. Man definiert im Prinzip seine Attribute, die man setzen möchte, automatisiert und kann sie halt mit sinnvollen Vorgabewerten vorbelegen, so dass man einfach diese Komponente sich erzeugt und ganz schnell ein Objekt erzeugen kann, was auch alle Constraints erfüllt. Um Abhängigkeiten aufzulösen, kann man diese Test-Data-Bilder auch miteinander verketten. Wenn man jetzt keinen speziellen Autor konfigurieren möchte, wird halt über den Test-Data-Builder für einen User, der hier den Autor repräsentiert, ein neues Objekt erzeugt. Und wenn eine Datenbank vorhanden ist, wenn man halt es auch persistieren möchte, wird dieses Objekt auch direkt in die Datenbank gespeichert. Letztendlich, was man halt dafür machen muss, ist halt die Schnittstellen implementieren, um es zu konfigurieren. Hier in diesem Beispiel immer mit with, zum Beispiel with title, dann kann man halt sagen, ich möchte nicht den Standard-Title, sondern halt einen speziellen Title und kann sich da in den Test wieder drauf beziehen. Und es gibt eine Build-Methode, die man implementieren muss, wo man sein Objekt dann letztendlich erzeugt und zurückgibt. Es erbt von einer abstrakten Oberklasse, das kommt aus dem Needle-Framework. Da ist es halt drin gekapselt, dass man dieses Objekt in einer Transaktion dann halt letztendlich in die Datenbank speichert. Das ist auch genau das, was wir hier machen. Wir erzeugen uns, das kann man natürlich nicht sehen, wir erzeugen uns einen neuen Test-Data-Builder, übergeben den Entity-Manager, also die Schnittstelle zur Datenbank, und sagen, dieses Objekt soll erzeugt und gespeichert werden. Somit können wir jetzt in unserem Test unsere Selects prüfen. Es gibt eine Methode, nicht unseren Select, sondern halt, Entschuldigung, das Mapping. Wir gehen über den Entity Manager, rufen die Find-Methode auf mit der ID und erwarten, dass wir das Objekt wieder aus der Datenbank so auslesen konnten, wie wir es auch gespeichert haben. Das hat schon den Vorteil, dass wenn wir unser Mapping verändern, wird es halt automatisiert geprüft, ob es so noch persistierbar ist. In einem weiteren Test hier unten gibt es noch einen Constraint, und zwar der Constraint, dass der Autor nicht null sein darf. Zunächst erzeuge ich einen Autor mit der Build-Methode, persistiere sie noch nicht, setze den Autor wieder auf null und versuche es dann in einer eigenen Transaktion zu persistieren und erwarte entsprechend eine Exception, die Constraint Violation Exception. Diese Transaktion, Transaction Helper, ist eine einfache Needle-Komponente, die es halt einfach ermöglicht, sehr schnell etwas in einer JPA-Transaktion auszuführen. Man kann es auch selber über den Entity Manager seine eigene Transaktion erzeugen, sie starten und dann letztendlich committen oder ein Rollback ausführen. So könnte ein Test oder so sieht ein Test auf Ebene des Datenmodells aus. Wenn wir jetzt mal eine Ebene höher gehen, in die DAO-Schicht, wo wir letztendlich per JPA-Queries auf unsere Daten zugreifen möchten. Schauen wir uns mal eine Implementierung an. Die Block-Entry-DAO-Bean hat zwei Selects implementiert, einmal um halt alle aus der Datenbank auszulesen mit dem Parameter MaxResult, es wird noch eingeschränkt und welcher der erste Result ist. Und letztendlich hier über die Kriteria-API von JPA greifen wir auf die Datenbank zu und führen unseren Select aus. Diese Selects möchte man natürlich auch prüfen, ob dieser Select die gewünschte Ergebnismenge zurückliefert. Hier ist der Test Case. An dieser Stelle verwenden wir zum Testen nicht nur die Database Rule, sondern erweitern das Ganze um die Needle Rule und übergeben die Database Rule als speziellen Injection Provider für den Entity Manager an der Needle Rule über. Somit haben wir hier Zugriff oder wenn unsere Komponente hat eine Abhängigkeit auf den Entity Manager und über diese Database Rule wird für den Entity Manager jetzt an dieser Stelle kein Mock-Objekt erzeugt, sondern der echte Entity Manager übergeben und initiiert, sodass wir Zugriff wieder auf unsere In-Memory HSQL-Datenbank haben. Und somit müssen wir jetzt nur noch spezifizieren, was unsere zu testende Komponente ist. Das ist unsere Block-Entry-DAO-Bean-Komponente. Die wird wiederum von Needle erzeugt, die Abhängigkeiten aufgelöst, wie zum Beispiel die Logger-Injection und die Injection des Entity Managers. Und jetzt können wir wieder anhand unseren Test-Data-Bilder, die wir auch in höherwertigen Schichten wiederverwenden können, unsere Datenbank befüllen mit entsprechenden Objekten, die wir selektieren möchten und unsere JPA-Selects auf eine echte Datenbank ausführen und entsprechend prüfen, ob wir die gewünschte Ergebnismenge zurückbekommen. Führe das Ganze mal aus. Na. So. Die Auflösung ist ein bisschen klein. Man sieht hier auf der Konsole, dass halt Needle initialisiert wurde und die Datenbankschicht. Also im Hintergrund wird Hibernate als Provider verwendet. Das Schema wird aufgesetzt und dann können wir unsere Daten speichern. Und unser Test ist auch dementsprechend erfolgreich ausgeführt. Das Ganze ist halt sehr, sehr schnell, da wir halt eine In-Memory-Datenbank verwenden. Wenn wir jetzt noch eine Schicht höher gehen, in die Webschicht, da wird es nochmal interessant, weil hier in der Webschicht interagieren die Komponenten viel mehr untereinander. Und was wir jetzt auch nicht mehr machen möchten, ist unsere Datenbankschicht testen, sondern halt einfach nur noch unsere Webschicht und mocken die Datenbankschicht aus, die Data Access Komponenten. Es gibt hier eine CDI-Komponente, die halt letztendlich als Backing-Bean für die JSF-Komponenten dienen, um halt die Liste initial auf der Webseite zu befüllen. Das ist halt die Startseite unserer Blog-Anwendung. Was wir sehen, wir haben einige Schnittstellen, um die Ergebnismenge zurückzubekommen, die letztendlich wieder auf unsere DAO-Schicht zurückgreift und unser Block-Entry-DAO verwendet. Es gibt noch ein paar Abhängigkeiten, zum Beispiel den Logger lassen wir uns hier über CDI initiieren und ein paar Instanzvariablen als Zustand. Diese Komponente ist zustandsbehaftet. Es gibt noch ein paar Methoden, um halt die Paging-Funktion, die die Paging-Funktion implementiert, die testen wir auch. Hier sehen wir den entsprechenden Test. Wir verwenden jetzt nur noch die Needle Rule. Da wir die Datenbankschicht wollen wir nicht mehr testen. Die haben wir schon in den unterliegenden Tests geprüft. Sondern nur noch unsere Webschicht. Das heißt, alle Stellvertreter, alle Komponenten werden halt mit Needle gemockt, also es werden Stellvertreter erzeugt. Was wir wieder machen, erzeugen unsere Needle Rule. Dass es public ist, ist eine Restriktion von JUnit, sie muss halt öffentlich sein. Und unser Objekt an der Test definieren wir über die Annotation. Jetzt können wir hier unsere Mock-Komponenten per CDI-Injection uns in unseren Testcase injizieren lassen und später in unseren Test trainieren. Was ich hier noch verwende, ist ein EasyMock-Provider. Needle kann man sowohl mit Mockito oder EasyMock verwenden, aber auch wenn Sie halt andere Mock-Implementierungen oder Mock-Frameworks verwenden, können Sie halt einfach ein Interface implementieren und Needle halt sagen, wie halt Mock-Objekte mit ihrem Mock-Framework erzeugt werden sollen und dieses dann auch konfigurieren. Also es wird halt einfach konfigurativ bereitgestellt. Dieser EasyMock-Provider ist eine Helper-Class für EasyMock, es erbt von EasyMock Support, was halt die Handhabung von Mock-Objekten in einem Batch erlaubt. Wenn man diese Klasse nicht verwendet, muss man halt immer jedes einzelne Mock-Objekt selber trainieren und halt auch dieses sogenannte Aufzeichnen und Verifizieren der Mock-Komponenten pro Mock-Objekt machen. Wir können das hier mit EasyMock dann einfach für alle machen, da diese Helper-Klasse hat halt einen Kontext, welche Mock-Objekte erzeugt wurden. In unserem Test-Case trainieren wir jetzt unser Objekt, das wir hier erwarten, wenn halt die Methode find an unsere DAO-Komponente aufgerufen wird, dass wir eine Liste mit einem Element wieder zurückbekommen wollen. Und dazu verwenden wir auch wieder unseren Test-Data-Builder, aber hier ist der Unterschied, dass wir nicht unser Block-Entry jetzt persistieren, sondern halt einfach nur noch als transitives Objekt erzeugen, damit auch hier die Tests nicht immer gegen eine echte Datenbank gehen müssen, damit es einfach schnell bleibt. Wir zeichnen das Training auf, das ist eine EasyMock-Funktion, Replay All. Alle Mocks werden trainiert, die wir vorher hier in den Code aufgerufen haben. Und letztendlich beim tatsächlichen Aufruf des Produktivcodes wird es wieder aufgerufen und entsprechend unsere Liste zurückgeliefert. Und wir können unser Ergebnis prüfen und zum Schluss nochmal verifizieren, ob unsere Mock-Objekte auch alle so aufgerufen wurden. Dieses Replay All und Verify All ist halt eine Funktionalität von EasyMock. Bei Mockito ist es halt ein bisschen natürlicher. Man braucht die Trainings nicht aufzeichnen und nicht verifizieren, es sei denn, man möchte es. Einen weiteren Test, der halt ein bisschen größer ist, testen wir nochmal die Blätterfunktionalität auf der Startseite, indem wir wieder unsere DAO-Komponenten trainieren und sagen, dass es halt, wenn das Count aufgerufen wird, gehen wir davon aus, dass wir 9 Elemente in der Datenbank haben und erwarten dann entsprechend bei der Funktionalität des Blätterns entsprechende Rückgabewerte des nächsten Ergebnisses. Auch diesen Testcase führe ich mal aus. Man sieht jetzt hier in der Konsole, die Datenbankschicht wird nicht initialisiert, die haben wir nicht verwendet, sondern ausschließlich Needle. Wir sehen hier auch, unser Test ist nochmal deutlich schneller, da wir keine Datenbank mehr verwenden. Diese 3 Testcases konnten innerhalb von 170 Millisekunden ausgeführt werden. Wer von Ihnen hat schon mal von das Framework Achillion gehört? Achillion ist ein Test-Framework für leichtgewichtige Integrationstests. Das kann man so konfigurieren, dass wenn halt ein Unit-Test ausgeführt wird, ein Container gestartet wird und das Deployment, was man programmatisch definiert, in diesem Container deployed wird und so seinen Test gegen einen echten Container ausführt. Das möchte ich hier einmal am Beispiel zeigen als Kontrast. Das Ganze, was wir gemacht haben, man kann sich jetzt die Frage stellen, naja, wenn ich sowas habe wie Akillion, wo ich ganz einfach Integrationstests gegen einen Container fahren kann, brauche ich dann halt noch sowas wie Unit-Tests, weil sie sind ja deutlich komplizierter in der Handhabung. Man hat halt einfach nicht die Container-Funktionalitäten zur Verfügung. Mit einem Akillion-Test hätte man die ganzen Container-Funktionalitäten. Der Nachteil jedoch von diesen Container-Tests, wenn man jetzt jeden Unit-Test als Container-Test implementiert, ist, dass sie deutlich zeitaufwendiger sind in der Ausführung. Das heißt, wenn wir einen Test ausführen, muss der Container erst gestartet werden. Mit den JBoss AS7 zum Beispiel geht es zwar sehr schnell, aber 2 Sekunden sind halt für einen Test-Case immer noch eine lange Zeit und das Deployment muss bereitgestellt werden. Hier sehen wir eine Implementierung mit Akillion. Man sagt halt einfach Run With, delegiert die Ausführung an Akillion, definiert sein Deployment und alle Abhängigkeiten. Im Prinzip müssen alle Klassen verfügbar gemacht werden, die zu testende Komponente benötigt. Das heißt, man hat halt sehr schnell ein großes Deployment und es wird unübersichtlich. Und man geht dann auch, wir sind hier in der Webschicht, man geht dann auch tatsächlich wieder durch allen Schichten. Das heißt, man testet nicht mehr isoliert. Aber der Vorteil, den man hat, ist, man ist in seiner realen Umgebung und kann halt wirkliche Container-Injection verwenden. Bei dem Needle-Test-Case haben wir uns Mock-Objekte initiiert und hier in diesem Test bekommen wir die Objekte vom Container bereitgestellt und können dann anfangen zu testen. In unseren Projekten verwenden wir das meistens parallel. Wenn halt ein Needle-Test-Case zu komplex und zu groß wird und halt übergeht in einen Integrationstest, dass wir dann zu einem Akillion-Test switchen, aber schon noch versuchen, überwiegend unsere Komponenten-Unit zu testen, da sie halt einfach deutlich schneller ausführbar sind. Wenn Sie zum Beispiel in größeren Projekten 2.000, 3.000 Unit-Test-Cases haben, müssen sie immer noch sehr, sehr schnell ausführbar sein, bevor Sie zum Beispiel einchecken, dass Sie dann nochmal Ihren Bild durchlaufen und alle Tests ausführen und erst dann, wenn die Tests durchgelaufen sind, einchecken. Wenn es jetzt halt mehrere Minuten dauert, wird es häufiger in den Teams halt nicht mehr gemacht und dann greift zwar letztendlich noch der CI-Server, aber vor jedem Check-in sollte man doch zumindest die Unit-Tests nochmal ausführen. Gibt es hier zunächst erstmal Fragen zu der Demo? Erstmal nicht. Dann gehe ich zurück in die Slides. Die Demo, die ich gezeigt habe, ist unter diesem Link verfügbar. Das ist ein Maven Archetype, damit kann man sich die Anwendung erzeugen, kann seine eigenen Package-Namen und Maven-Koordinaten angeben und dann wird diese Anwendung erzeugt und es ist nochmal jede Klasse und jede Komponente, die implementiert ist, wurde auch mit Needle getestet, da kann man ganz schön die Funktionalitäten nochmal dran erkennen, wie man Needle verwendet. Den Vorteil, den man hat, wenn man mit Needle oder überwiegend Unit testet, es ist schnell ausführbar. Hier ist mal ein Auszug aus unserem Sonar-System. In einem Projekt haben wir rund 2500 Unit-Tests. Die sind innerhalb von 2 Minuten und 46 Sekunden ausführbar. Das ist schon eine Menge. Es ist aber wichtig, dass es halt auch bei größeren oder bei vielen Tests immer schnell bleibt, damit die Entwickler diese Tests vor dem Checkout, auch tatsächlich vor dem Check-in auch tatsächlich ausführen. Mit Needle spart man sich den ganzen Setup-Code. Wenn man halt einen Unit-Test ohne Framework-Unterstützung schreibt, muss man doch halt sehr viel Glue-Code implementieren, um genau dieses Problem zu lösen, dass man halt die Komponenten selber erzeugen muss und sie dann auch verknüpfen muss. Das spart man sich mit Needle. Und Ich bin der Meinung, man sollte für einen Unit-Test seinen Produktivcode nicht ändern oder nicht ausschließlich für den Unit-Test ändern, sondern halt die Abhängigkeiten, wie eingangs gezeigt, halt weiterhin privat und nicht sichtbar lassen. Needle an sich ist flexibel und erweiterbar. Das heißt, man kann auswählen, welches Test-Framework man verwenden möchte, JUnit oder TestNG, welches Mock-Framework. Standardmäßig werden erstmal Mockito und EasyMock unterstützt, aber man kann als Benutzer auch sein eigenes Mock-Framework integrieren. Erweiterbar bedeutet an dieser Stelle, es unterstützt auch proprietäre Frameworks. Das kann man über Konfigurationen machen. Und man kann seine eigenen Injection Provider erzeugen oder beziehungsweise implementieren. Das ist ein Interface, was man implementieren muss, indem man dann Needle sagt, wie eine Komponente erzeugt werden soll, wenn sie halt initiiert werden muss. Das hat den Vorteil, dann basiert man, wenn man an einigen Stellen nicht auf Mock-Objekte testen möchte, kann man hier an dieser Stelle dann seine eigenen Komponenten erzeugen. Und letztendlich, ein schönes Stichwort, Developer Happiness. Es macht viel mehr Spaß, in einem großen Softwareprojekt zu arbeiten, was auch gut getestet ist. Das heißt, man kann nämlich Refactorings durchführen und die Tests ausführen und man hat die Sicherheit, dass halt der Code noch so funktioniert, wie es auch vorher gedacht war. Die Needle-Bibliothek ist der Quellcode ist natürlich Open Source und die Abhängigkeit ist im Maven Central Repository deployed. Wenn Sie halt auch Maven-basiert arbeiten, können Sie einfach diese Dependency hinzufügen und mit Needle starten. Ansonsten hier noch ein paar URLs unter needle.spree.de ist die Projektseite gehostet. Da gibt es noch ein paar Demos und eine Feature-Übersicht. Der Quellcode ist auf GitHub gehostet. Können Sie gerne forken und mitentwickeln, wenn Sie Lust haben, wenn Sie weitere Features benötigen. Da sind wir recht offen. Wenn Sie Fragen dazu haben, können wir gleich im Anschluss, aber auch gerne im Nachgang per E-Mail können Sie mich gerne kontaktieren. heinzwilming@aquinet.de ist meine E-Mail-Adresse. Und unter dem Blog, das ist unser Aquinet-Blog, das ist so ein Tech-Blog, da schreiben wir über Themen, was wir so in der Aquinet treiben, was wir spannend finden und nach außen tragen möchten, wenn Sie da Interesse haben. Das bezieht sich nicht nur auf Needle, sondern auf Softwareentwicklung im Allgemeinen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? Ja, bitte.
Können Sie ganz kurz vergleichen oder gegenüberstellen EasyMock und Mockito?
Gehen wir am besten. Im Code. Im Prinzip bieten sie letztendlich beide ähnliche Funktionen an. Also man kann halt sehr viel, man kann aus meiner Perspektive alles abbilden von Mockito auf EasyMock oder umgekehrt. Mockito hat aus meiner Perspektive noch ein bisschen die natürlichere API. Es ist halt sehr schwer mit EasyMock, unterscheidet ja zwischen Nice und StrictMocks. Das bedeutet, Nice bedeuten, das sind Mock-Objekte, die halt beliebig aufgerufen werden können, ohne dass es halt geprüft werden muss. Bei primitiven Rückgabewerten, wie zum Beispiel Integer, wird dann eine Null zurückgegeben, beim Boolean ein True ein False wird zurückgeliefert. Bei komplexeren Objekten Null. Und das muss man mit EasyMock, muss man das alles vorher bestimmen und festlegen und auch diese Replay- und Verify-Methode aufrufen. Wenn man jetzt Strictmox hat und seinen Code verändert und halt einen Aufruf entfernt oder hinzufügt, ist es meistens sehr, sehr schwierig herauszufinden, warum funktioniert denn jetzt mein Unit-Test nicht mehr? Dann wird halt eine Exception geschmissen, dass halt ein Unexpected Message Call vorhanden ist, aber nicht genau gesagt, wo denn halt dieser Message Call stattfindet. Und da finde ich die Verwendung von Mockito ein bisschen einfacher an der Stelle. Das ist halt natürlich ja erstmal standardmäßig ist alles, sie nennen es nicht nice, aber es ist halt irgendwie eine Analogie zu EasyMock, NiceMock, also man muss es halt nicht gesondert angeben. Wenn man sowas implementieren möchte wie Protokolltest, kann man das auch so konfigurieren, dass es halt, dass jeder Mockaufruf trainiert werden muss, auch mit Mockito. Genau. Weitere Fragen? Okay, dann bedanke ich mich.